Ich werde, während hier noch ein bisschen geprobt wird, schon mal überleiten zum nächsten Vortrag. Kathi Röttger wird als die hier vor uns steht, wird als Theaterwissenschaft das Thema einer Politik der Bilder und vor allen Dingen aber einer Politik der Performance, von der man ja bei den Yes-Men in gewisser Weise auch reden kann, von einer ganz anderen Seite beleuchten. Sie richtet unseren Blick auf die Entwicklung des zeitgenössischen Theaters in Lateinamerika. Dabei wird es einmal darum gehen, das Verhältnis Politik und Performativität noch einmal gesondert zu betrachten. Einen besonderen Augenmerk wird sie dabei auf die Orte richten, in denen eine neue Poetik des Raumes entwickelt und stellvertretend der Kampf um die Existenz einer gesellschaftlichen Bühne der Sichtbarkeit ausgetragen wird. Kathi Röttger, etwas zur Person, hat nach ihrem Studium der Theaterwissenschaften, germanistischen Literaturwissenschaft und Philosophie an der FU Berlin promoviert zur Dissertationsschrift. Sie hieß Kollektives Theater als Spiegel lateinamerikanischer Identität, La Calendaria und das neue kolumbianische Theater, und ist 1992 erschienen, hat also sehr viel zu tun mit dem, was sie uns heute vortragen wird. Danach war sie unter anderem Postgraduierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat dort an einer Forschungsarbeit zu Geschlechterdifferenz auf der Bühne, die Konstruktion von Subjektivität im Theater zeitgenössischer hispanoamerikanischer Autoren gearbeitet und später an dem Institut für Theaterwissenschaft in Mainz habilitiert zum Thema Fremdheit und Spektakel, Theater als Medium des Sehens. Interessanterweise war der Habil-Vortrag benannt, gibt es ein politisches Theater der Gegenwart? Das ist also sehr gut zu unseren Überlegungen. Heute, seit 2007, leitet Professor Dr. Kathi Röttger das Institut für Theaterwissenschaften an der Universität Amsterdam, in dem sie seit 2005 tätig ist. Sie ist unter anderem Mitbegründerin der und seit 1998 sogar Vorstand der Theater- und Mediengesellschaft Lateinamerika e.V. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Theater in Lateinamerika, spektakuläre Praktiken im Theater des 19. Jahrhunderts, visuelle Kultur, Intermedialität und kritische Ikonologie. Wenn sie jetzt gleich mit dem Checken der Technik fertig ist, wird sie ihren Vortrag netterweise in englischer Sprache halten, damit diejenigen, die hier ein bisschen Verständnisprobleme haben, eine Erleichterung bekommen und die Übersetzer einen Moment entlassen sind. Kathi Röttger, sind Sie soweit?
Wir sind gut in der Zeit, gerade fertig. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte, die ich so nebenbei mitbekommen habe. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für die Einladung und auch natürlich dafür, dass ich aus theaterwissenschaftlicher Perspektive etwas zu diesem ja sehr brisanten Thema beitragen darf. Und werde jetzt weiter fortfahren in Englisch, weil ich leider meinen Vortrag nicht so rechtzeitig fertig hatte, dass ich es noch zur Übersetzung rechtzeitig schicken konnte. Das ist natürlich ein Englisch mit deutschem Akzent. Ich hoffe, Sie verzeihen das. Okay, as you can see, my title has undergone a slight change in English. But be aware, there's still a question mark behind the much too demanding and far-reaching proposal of my lecture. Thus, it might not surprise if I announce right at the beginning, the questions of new poetics of space shall not be answered positively. My query is more about the if there are certain conditions that allow to conceptualize a new poetics of space, and if and how far interventions could be a constitutional part of these conditions. In my title, I mentioned already two of those conditions I will explore more profoundly. The politics of perception, that's a conceptual level, and Latin American theater as a geographical and generic level. To be more precise, I will explore two examples of performances that transform the social space of the city. Okay, I will focus on one Brazilian theater group, that is Teatro da Vertigem, and a production that is called BR3 from 2006. And an Argentine theater group called Grupo de Teatro Periférico de Objetos, with a production called Proyecto Filópteris, Lemnos in Buenos Aires from 2002. I was kindly asked by the organizers of the symposium to take the chance and illuminate here performative activities that stem from Latin America. In first instance, I was very excited because it's quite a long time ago that I focused my research on theater productions and mainly on the method of collective creation in that era. And I'm very happy now to have the chance here to recover this specific research interest. But at the same time, I'm confronted with the first problem that arises out of the topic of the conference. And that is, until what extent do I intervene in a certain territory? I'm using the term intervention here in first instance now in the way Negri Hart defined it to describe the effectiveness of the power of the empire. These are not meant as, I quote, really interventions into independent juridical territories, but rather actions within a unified world by the ruling structure of production and communication, called end. And I would like to add also the ruling structure of consents. In effect, they claim, interventions has been internalized and unified. In other words, interventions conceived as such form a constitutive part of integration into a global, unifying, and one might add, transnational, consensual community. So again, interventions in my first approach to interventions, when I talk about Latin American theater groups, I try to problematize this with Negri Hart's concept of interventions as rather actions within a unified world by this ruling structure of production and communication. Because of this problematic, I feel forced to say some preliminary words about the historical conditions that are at stake when we consider performance practices in Latin America. And when I say Latin America, I think, I know it's again a unifying word, but I know I try to trace it general problems in theater performances that stem from this continent, being aware that there is a huge diversity. So these historical conditions are characterized by what Octavio Paz called the borrowed image of modernity, a modernity that is suffused with anachronisms due to the effects of Western colonialism, anachronisms of time concepts, of habitus, of forms of productions, and so on. They are not only determining the perception of reality, but also artistic practices. On the one hand, a Western European, and I would say Catholic, epistemology, logically, aesthetically, and ethically, is imposed and internalized as a kind of regime of thinking and perceiving. On the other hand, this epistemology is conceived only as a fictitious surface. Its positive fundament is fractured, signed by breaks, violent ruptures, and heterogeneities. Therefore, it's neither adequate to impose genealogical terms like modernism or postmodernism in a successive order, nor can artistic practices in Latin America, as far as they are generated by modern concepts of art, be perceived in clear terms of representation. That is, representation in terms of the separation between things, events, and situations on one hand, and their mimetic representation in art on the other. I would claim that artistic practices in its very diverse forms have always been practices of detournement, of transformation, and of blurring the borders between fiction and reality of art and life. And maybe the most prominent example is the example of the movement of anthropophagy in Brazil that was generated by the modernist Brazilian writer Osvaldo de Andrade in 1928 and propagated in that time the Manifesto Anthropophagite, of cannibalistic manifest, building on the idea of digesting Western forms styles or concepts of art to produce
thank you.
Similar but different art productions. And this concept had been very, very influential for the development of Brazilian theatre in the 20th century. I suffer also a little bit on my throat. Well, in the following, I will discuss the notion of poetics that is meant to lay the ground for my approach to the question of a new poetics of space. I would like to ask you to keep my last remarks in mind. The notion of poetics I derive from, in the first step, the Aristotelian one. It defines the unity of action, time and space as organizational structure to generate mimesis of human actions and catharsis as effect, as key features of theatrical tragic representation. This notion is meant to define the structure of the narrative, that is, the plot or myth. It is well known that Aristotle explicitly ignored the opsis of the theatrical representation in his poetics. As such, his poetics form a crucial part of the regime of thinking of Western theatre in terms of drama and representation, and that includes the dependence of the visible on the word. The word organizes the visible by substitution and manifestation. In other terms, the word makes something visible that is absent, far away in time and space. By the substitution of the activity of the gaze, it is the word that makes the action visible. So far, it regulates the space of vision. This space is preferably provided by the theatre. The clearly defined and framed stage of the theatre that is absolutely dedicated to the appearance and presence in the here and now. But it is restricted by two conditions, by the restraint of the seeable in relation to the sayable and by the power of the action upon the effect. Having this in mind, we can conclude that the unity of action, time and space on the level of the plot is closely linked to a fixation of the relationship between mimesis, poesis, that is a mode of doing or making, and aesthesis, that is a mode of sensual perception and an economy of affects, and I mean affect, not effect, affect, in the space of the framed and fixed theatrical stage under the regime of the world. So a very classical, let's say, idea of representation in art. So in a further approach of a new poetics of space, it might be useful to look at the relation between mimesis, poesis, and aesthesis from another angle. Let's have a look at Hans-Dietz Lehmann's considerations about new forms of theatre, or more specific, post-dramatic theatre. And I quote Hans-Dietz Lehmann. Aristotle's poetics couples imitation and action in the form of formula. The tragedy is an imitation of human action, mimesis, praxeis. While for good reasons, the poetics of drama have never abandoned the concept of action as the object of mimesis, the reality of the new theatre begins precisely with the fading away of this trinity of drama, imitation and action, quote end. Instead, it realizes that the real of our experiential worlds, our ways of seeing and thinking, is shaped and structured by art, or even created by art in the first place. This shift from the representational mode of theatre to the aesthetic experience through theatre bears, in terms of post-traumatic theatre, various consequences. A characteristic factor of theatre now comes into its own, to which the following formula applies. Sensuality undermines senses. It includes a detachment of the word through the body and a phenomenology of perception. The bodily presence, the experience of theatre as event, the performance of its materiality, generate a change in the relation between mimesis, poesis, and aesthesis. Aesthesis gains from mimesis, and poesis separates itself from the world. The activity of spectatorship as constituting act of performance comes into the foreground. But what does this mean for the conception of space? Hans-Dietz Lehmann does not provide satisfying answers. He is offering, and here it's quite similar to the very promising title to the book of Gaston Bachelard, The Poetics of Space. Hans-Dietz Lehmann is offering an approach to space that is much more concentrated on the phenomenology of the pre-linguistic effect of the image of space. the tableau, the huge space or the intimate space, the time space, and the site-specific space that makes itself visible. At the same time, it would be too simple to argue with Erika Fischer-Lichte that spatiality in a theatrical context is as ephemeral as the performance itself, and therefore can be defined as a performative space that is constituted only by the performance itself. So let's turn to the performances I announced to discuss here to find out if these examples can provide help to come closer to the questions for a new poetics of space. To do so, I have to come back to my preliminary words about the specificity of artistic practice in Latin America, because the query of interventions is, as I already argued with Nigel Hart, not thinkable without considering the actual context of globalization. And of course, countries as Brazil and Argentina take part in the unifying movement of globalization of the last 15 years. Brazil, for example, together with South Africa and China, count actually as the most successful emerging nations of the new industrializing economy, the so-called Schwellenländer, and for Argentina could be said the same, but it represents the other side of the coin, namely actually suffering still, and here mainly the middle class, under the consequences of the big financial crisis, this bank crash in 2000, a kind of preview of the recent financial global crash, after having strictly followed under President Menem the neoliberal conditions for emerging nations of new industrializing economy, for example, transforming the value of peso into the dollar, dictated by the International Monetary Fund in the USA. So how do the mentioned groups intervene in this constellation? My first example, Teatro da Vertigo and the production of BR3. I will explain a little bit about the context of this group. Teatro da Vertigem was founded in 1991 in Sao Paulo under the directorship of Antonio Araujo. Specific characteristics of their work are, first, the production method of collective creation that arises out of the long periods of common research, also research that is done together with changing experts like scientists, musicians, and so on topics they consider as socially or politically relevant. And second, the utilization, and I have here some, of non-theatrical spaces that are urban places or deserted public buildings. In the first three productions, for example, the so-called biblical trilogy, they used a church in Paraíso Perdido that is following the text of John Milton in 1992. Then the space of a hospital that is also Paraíso, and a jail in Apocalypse. And in one of their last productions, La Última Palabra y La Penúltima, departing from Gilles Deleuze's text The Exhausted, they performed in an underpass downtown in Sao Paulo in 2008. Since 2000, they explicitly use the term urban interventions. It is not only meant to stress the difference to common street theater. More than that, it labels a dramaturgic strategy that is driven by the site specificity of the space as a central actor in the performance. For the group, the term urban interventions is about, and I quote Antonio Araujo, any kind of action, performance, scene that is basic to provide any sort of noise, perturbation, unbalance, critical thought, political statement, and so forth in public space. To give you an idea of this work, I will introduce the performance BR3 from 2006. Now I will show you a clip about that will give you an idea of this performance. I will speak while the clip is here. So this production, BR3, is the result, and this is typically of this method of working of this group, of 3 years investigative, theoretical and practical work of the group. It went along with intensive communal work in Sao Paulo, providing cultural programs ranging between music, debates and so on for a broad public. Doing this, a specific interest in the so-called and often propagated Brazilidade or Brazilianness arose, especially in terms of its contradictions. Next to an extensive re-lecture of relevant key texts by Darcy Ribeiro, Milton Santos, Gilberto Freire, and so on, they decided to do field work in three geographically very different places that have only one thing in common: the obviously arbitrary inclusion of Brazil in their name. So the three places they concentrated on to do research. So their specific interest in this propagated idea of Brazilianness was the departure point of their investigations. And during these investigations, they came to the decision that they would make a performance about three different places that have very arbitrarily Brazil in their name. That was Brasilandia, a slum at the periphery of Sao Paulo, one of the most populated areas of the world. Brasilia, the artificially constructed capital of Brazil in the center of the country, a mystic Disneyland staging overtly the religious diversity of Brazil in terms of kitsch. And Brasileia, a small city at the border of Bolivia, in an Amazonas region that is marked by violent border disputes, the annihilation of the jungle, and the threatening of the Yavanas tribe. The group traced an imaginary line between these three places in terms of a parable, a curve as much as an allegory, and at the same time a parcours of a threefold map that related rural, the rural, periphery, center, and again urban periphery. This map generated diverse connections, dialogues, and tensions and layers of concern. On the one hand, the touristic Brazil next to a nearly unknown Brazil, a spectacularized Brazil next to a marginalized Brazil, and it generated the coordinations of contradictions the group went to work with. That was, as far then, the spectacular and the double meaning of society of spectacle and spectacles, like carnival, soccer, modern architecture, that are meant to be something that becomes to be very Brazilian, and the non-spectacular, the indigeneity or the no man's land they dealt with. The second was the contradiction between the archaic, so analphabetism, colonial mentality, the poor conditions of health, and so on, and the modern, so banking, contemporary art forms, and the musea that are rising more and more in Brazil, and so on. And the third contradiction I told already, that is center and periphery. The development of the narrative of the performance went along with the decision for the place. The members of Teatro da Vertigem rehearsed and performed BR3, and that you are seeing here, among 5 kilometers of the Tietê River that runs through the middle of Sao Paulo. The Tietê is one of the most polluted rivers, not only in Brazil, a result of rapid, uncontrolled urbanization. The smell is overwhelming. The spectators were first taken by bus from the monument of Latin America, that is built in a very concrete modernist design, to a deserted and dark courtyard near the river. From there, they were guided to one of the, and only later as such identified, characters of the play, to a boat, a kind of floating evangelical church with a neon sign proclaiming Jesus is whiter than snow. After being invited to board, the spectators are confronted during the journey, as well as performers on the principal boat, projections onto passing bridges, scenes at the bank of the river, and performers on small fast boats that circle the main craft. This specific urban space and setting was not only chosen to intensify the estrangement that goes along with the experience of urban destruction and decay, but also to create a heterotopic parcours of the contradictory threefold map of the Brazes, the three Brazils I mentioned before. Brazil with the monumentality of its viaducts, Brazil's bridges that provide non-spaces for the declassified to survive, and Brasileia with its dispersed and heterodox places at the margin, totally uncoupled and estranged from the center, fragmented and exploited. Now I will come to my second example, and I have to change here again. The performers of my second example are located in Buenos Aires. The same as Teatro da Vertigem, the members of Teatro Periférico de Objetos worked together since the beginning of the 90s and practice collective creation. The name of the group, Teatro Periférico de Objetos, is programmatic. They use literally objects, namely puppets, as a material of construction and deconstruction in their performances. And they are performing the peripheral by focusing on what they call the obscene, what is avoided to see, superseded by public attention, often issues that go along with traumatic experiences during and after the period of the Guerra Sucia, the dirty war. We talked already yesterday about that, in Argentina during the 80s. It is mainly one of their members, Garcia Webi, who is practicing urban interventions, and the same as in Teatro da Vertigem, it's a term they choose to determine these kinds of actions. The one I will focus on was first carried out in 2002, Proyecto Filoctetes Lemnos in Buenos Aires. Webi called it a global project against the globalization. Due to this programmatic, it was also realized not only in Buenos Aires, but also in Vienna, Kyoto, Berlin, and Krakow. The main motive of this urban intervention was Webi's interest to investigate the relationship between the passengers and the inhabitants of the city. And with inhabitants, he means literally those who live in the open city space, like street kids, homeless people, beggars, immigrants, and so on. This idea was inspired by the legend of Philoctet, the declassified member of the Greek polis due to an open, separating, stinking wound that made him scream. Odysseus marooned him on the island Lemnos, but was later forced to bring him back because the War of Troy could not be won without him. Departing from the idea that Lemnos nowadays is the urban metropolis, Webi constructed 23 hyper-realistic latex puppets and distributed them at strategic points in the city. And I have here a booklet I can give you, because here you can see there's a map, the strategic points and so on. These points have been determined after a profound analysis of the social profile and symbolic meaning of different areas in a kind of geo-psychical mapping. Next to the expected kind, passengers, and I will show you now some of the pictures of these situations he created. So next to this, the expected kind of passengers were taken into consideration to decide then finally where the puppets had been placed. Nearby entrances of metros, the cinema, the National Theatre, the emergency call centre, and so on. Most striking was that the puppets resembled in an amazing way dead bodies. Many passengers did not even notice that these were puppets. At the same time, so we have again the topic of faking, maybe. At the same time, the puppets created a certain effect of uncanniness that led other people just well to recognize the difference. Although a team of each two persons accompanied the puppets to document the passengers' reactions and to react on very often happening interventions by the police, Webi explicitly made clear that this project was not meant as a sociological experiment, but done out of aesthetic interest, an interest also in art that completely escapes its assigned space. In a way, Webi followed Artaud's concept of theater of play by contaminating the urban range of vision, das städtische Gesichtsfeld. That he succeeded to do so is documented by the various reactions of the passengers and also institutions in the diverse cities. Reactions that range between overlooking, not looking, calling the ambulance, horror and release or aggression in those moments when the dead bodies were made out as puppets. In any case, they mostly caused something. A something that certainly had to do with the fact that the dead marginalized people were puppets and not human bodies. Asked for the reason of this specific effect, Webi answered that these puppet bodies or corpses form a memento mori of the living body that goes along with a very concrete form of double invocation that happens by the animation of a dead body, of a living body, by a dead body. In other words, a concrete interplay of presence, absence, present, that stages the interval between life and death by the intervention of a material image of this interval in the urban space. At this point, and to come to a last and finishing approach to my initial question of new poetics of space, I would like to refer to the first part of my title, The Condition of the Politics of Perception. And here, and I wrote here, you might guess it already, but I heard now Francia was not so much discussed here. Now, I will do that now. I will refer to Jacques Rancière's notion of the distribution of the sensible. Because he claims the distribution or redistribution of the sensible as basic condition of politics. Politics, he says, does not take place as a mode of agreement or Einvernehmen, but disagreement, Unvernehmen. Politics is not the consensual community of interests, and here he alludes to Hannah Arendt, but the inter of being among humans, inter hominis esse, must be that of rupture or that of an interval. I quote, "The political community is a community of punctual and local interruptions and breaks that separates the logics of equality." End of the quote. This logic of equality is based on the way distribution is realized. In first instance, it is the distribution of numbers, those who count and those who do not count, and portions or Anteile. The negotiability or Verrechnung of the portions happen along the lines of the sensible, and I quote again, "The political community is not the actualization of a common being or a being common. It is the making common of that what is not given as common, between the visible and the invisible, close and far, presence and absence," quote end. The political interval is intervening in the common space, or sometimes Rancière is calling it explicitly scene or stage, where it's defined what is visible and what is invisible by making appear the not counted in the order of the sensible. It traces a line between identities, the interval traces a line between identities and certain places in a certain space of the world, between identities and spaces that have no space or meant to be another space. So let's go now to Webi's intention to create a global project against globalization. And at the same time, let's go one last step further with Rancière, because he argued that globalization means integration in a consensual system, a system whose determination of the world, the community and the humanity departs from the figure of the victim. Or, and that he is telling very explicitly, the global identification with the victims as an act of humanity. Babies act to visualize the bodies of the or the corpse of the marginalized, voiceless, overlooked victims of globalization, the inhabitants of the urban space, is based on the principle of non-identification, disintegration, disintegrating this consensual system. It is not the fictional representation of the victims, he's calling them up by implementing a double movement of suppression, a suppression of the violence and the traces of violence, and a confrontation between the gaze and the sent place and the reality that is materially present and absent in this place. This way, he hits the core of the violence of the urban space. But in how far do these examples contribute now further insights concerning my initial questions, the conditions for a new poetics of space? And in how far do they help to redefine the interrelation between mimesis, aesthesis, and poiesis that is not related to a representational theatrical space? What they demonstrate to us in first instance that is that the unity of time, space, and action is replaced by distribution. A distribution of space, of time, and forms of activities, and even a distribution of authorship. More than this, it is not only the case on the level of plot or narration, but on the level of the medial organization of the sensible, what is seen and what is heard. And you may remember, in both cases, plays a very important role what is smelled. That is the smell of the river that is accompanying the spectators on the boat. But even, I would say, more explicit in the case of Fabi's intervention, because here he is working with the expected smell by the image of those he is showing, of the image of the corpse, but the real materiality of the corpse does not smell. So, the distributed organization of the sensible can maybe best be imagined as a cartography of different spaces, times, and activity. Important is that this cartography includes movement as form of activity. It generates a double activity of the spectator, the movement of body and of gaze. The disconnection of the unity that goes along with the notion of distribution generates at the same time a disconnection of perspectives. The activity of the movement and the gaze now defines the space of the intervention as practiced place in a twofold way. At a stage, a physical place, and an image, an imagined place. It denotes intentionally and signals strategies of display. In this twofoldness, it constitutes a scene as interval, a scene as interval in the distribution of the sensible. Or it might be better to say a diascene, because while the dialogue is positioning words of speech, of intermediate words and speech, the diascene creates a space between a physical space and the image of space. It provides it with new meaning. It pops up in the spatial temporal interrelation of actions as interval by calling up other spaces, other times, other actions. For example, in this intervention of La Brasilia, BR3, the images that came up while the spectators were had this journey on the boat connected spaces of the three spaces they had investigated before, and they called them up. So it affects the spectator and his activity to see in another way, and so to think in another way. With this activity of the senses becomes like seeing, moving, smelling, becomes an integrated factor of aesthesis in relation to poiesis. A poiesis of space that is constituted by poiesis in the sense of doing and making, and poesy, it could be said, in the sense of image making of a space. And that is why.
Thank you very much.
Thank you very much, Kati Rötker. Excuse us for technical, non-technological and Organisationsprobleme. Ich sehe sehr starke Anknüpfungspunkt an ein Panel, das wir gestern haben, wo Sie ja leider nicht teilnehmen konnten. Ich habe mir notiert Urban Interventions, ich habe mir notiert auch den Bezug auf Hans-Thies Lehmann. Also Eva Holling hat jetzt bezogen auf ganz andere Theaterprojekte diese Bezüge hergestellt. Ich finde das sehr auffällig, dass also die Beispiele, die Sie genannt haben, doch in gewisser Weise und dann auch vielleicht ganz anders sind als das, was Sie uns gezeigt hat, nämlich einmal eine Arbeit von Rimini-Protokoll in Essen, wo die Leute mit dem Bus durch die Gegend gefahren werden, und dann eine Arbeit von Willy Dorner, Urban Drifting. Es gibt da gewisse Analogien, und interessant ist natürlich dann gerade da darauf Bezug zu nehmen, inwieweit schließen solche Formen in Brasilien und Argentinien da möglicherweise an etwas an, was international praktiziert wird. Und wo wäre das, was Sie als Brazilianness bezeichnet hätten, und dann ein ganz eigener Ansatz, der dann auf die konkreten Kontexte dort auch eingeht. Ja. Wollen Sie dazu das schon mal was sagen?
Ja, würde ich gerne machen. Also ich habe ja hier schon vorausgeschickt, dass, also wenn es geht um Kunstpraxis oder Theater, wenn es um Kunstpraxis beziehungsweise eben das Konzept von Theater geht, wenn wir Theater als künstlerische Praxis voraussetzen, dann ist das natürlich etwas, was in Lateinamerika aufgrund der Kolonialgeschichte, Postkolonialgeschichte und so weiter, das ist was, das hat, deswegen habe ich auch das Beispiel des anthropophagischen Manifests genommen, das immer durchdrungen ist von westlichen Konzepten, von ästhetischen Konzepten und so weiter. Und insofern und dann kommt natürlich noch dazu, dass diese globale Bewegung, die, wie ich auch schon gesagt habe, natürlich auch gerade solche Länder wie Brasilien und so weiter erfasst, jetzt nicht überhaupt nicht als ein außerhalb gedacht werden kann. Insofern natürlich diese Praktiken auch miteinander in einer Beziehung stehen, Performance-Praktiken. Der Unterschied ist vielleicht der, und ich glaube nicht, dass diese Theatergruppe in irgendeiner Weise eine Brasilienness formulieren will, sondern gerade das Gegenteil, eigentlich die Idee von Brasilienness dekonstruieren will, indem sie eben die Gegensätze aufzeigt. Der Unterschied zu Rimini-Protokoll liegt, denke ich, darin, dass natürlich trotz der Vergleichbarkeit der Mittel, mit denen solche performativen Praktiken ausgeführt werden, die, sagen wir mal, der du hattest so ein schönes Wort genannt, das ist mir zu erfahren, die Stimme derjenigen, die diese Praxis ausführen, und die Position vor allem, die eingenommen wird, explizit eine ist, die sich aus diesem lateinamerikanischen Standort heraus formuliert. Und dieser lateinamerikanische Standort ist wiederum einer, der diese Kunstpraktiken dann doch zu anderen Praktiken machen lässt, als die, die zum Beispiel in Deutschland ausgeführt werden. Denn was immer mitgenommen wird in der Selbstreflexion ist, dass nur auch eine Wahrnehmung westlich konnotierte Publikumsschicht, beziehungsweise auch die Verbindung zu westlichen Kunstpraktiken wie soll ich sagen, also diese Art, die Frage nach der Kunst eigentlich immer wieder aufbringt. Das fängt an mit Finanzierungsmöglichkeiten, Unterstützung, also staatliche Unterstützung für Theaterpraktiken gibt es so gut wie gar keine. Es müssen immer ganz andere noch Tätigkeiten unternommen werden, um überhaupt Theater machen zu können. Das geht weiter eben auch mit der Frage, welches Publikum man anspricht, inwieweit das Publikum alphabetisiert ist oder nicht. Also zum Beispiel diese Einbeziehung des Slums in Sao Paulo hatte sehr viel zu tun, auch damit, dass sie mit Menschen zu tun hatten, die nicht lesen und schreiben konnten. Also sich eben auch damit auseinanderzusetzen und das mitzunehmen in die Positionierung und so weiter. Also da kann man eben sehr große Unterschiede festmachen.
Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Danke nochmal für die Insicht ins lateinamerikanische Theater. Mir fällt natürlich in dem Kontext nicht nur Rimini-Protokolle an, die jetzt mehrmals auf der Tagung schon angesprochen worden sind. Ich muss jetzt leider halt für unsere auswärtigen Gäste halt jemanden erwähnen, den Sie wahrscheinlich nicht kennen, der hier sehr bekannt war und ist, aber halt im Ausland eben nicht sehr wahrgenommen wird, Schlingensief. Mhm. Vor kurzem gestorben, leider Gottes. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne hier gesehen, weil er hätte mit Sicherheit sehr, sehr viel beitragen können zur Frage halt von Theatralität, Performance und Intervention. Wie würden Sie denn seine Aktionen in diesem Kontext auch mit dem lateinamerikanischen Theater verorten? Gibt es da Parallelitäten? Also ich will nicht darauf hinaus, dass Sie sich gegenseitig kennen, mit Sicherheit nicht. Ob strukturelle Parallelitäten gibt. Also den Frame des Theaters eben aufzubrechen. Nicht eine Performance wie in den 60er Jahren, sondern weit darüber hinaus zu gehen. Also tatsächlich ja so etwas wie politische Aktionen zu inszenieren. Und das hat er ja gerade mit der letzten Arbeit auch nochmal deutlich gemacht, wo er im Prinzip Afrika hergeholt hat. Ne? Auch mit seiner Idee des afrikanischen Theaters, das er ja noch machen wollte. Eventuell wird es ja noch zustande kommen.
Das ist eine gute Frage und eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich möchte gerne noch auf einen weiteren Unterschied zu sprechen kommen. Auch um jetzt nochmal Rancière mit ins Spiel zu bringen. Schlingensief ist ein Künstler ebenso wie Rimini Protokoll auf ganz andere Weise, die in ihre Performance-Projekte explizit Laien mit einbeziehen, beziehungsweise eben nicht Schauspieler, nicht Künstler. Und das ist etwas, was weder jetzt die argentinische Gruppe noch die brasilianische Gruppe, über die ich gesprochen habe, tun. Und ich denke auch, dass da ein Fragezeichen zu setzen ist. Also ich schätze Herrn Schlingensief sehr, aber ich meine genau, was Rancière, sagen wir mal, beanstandet in dieser konsensuellen, unifizierenden Bewegung der Globalisierung, zu der eben auch die Identifikation des Opfers gehört, als ein Akt der Humanität oder eben auch Kritik. Das war immer etwas, was ich sowohl bei Rimini-Protokoll als auch bei Schlingensief problematisch finde. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich hochspannend, wenn Schlingensief in so einem Projekt wie Ausländer raus dieses Big Brother-Format, das Fernsehformat aufgreift, um dann eben eine Situation zu, und man weiß es eben nicht, also fingieren, inszenieren, in der tatsächlich das, also die Öffentlichkeit aufgefordert wird, Ausländer zu voten. Also ich meine, damit schafft er natürlich genau wieder das Bild, was Rancière immer wieder aufruft, nämlich dass das Zählen ist und die Frage nach der Verteilung des Raums, also die Verteilung innerhalb des politischen Raums, und die Frage danach, wer wird gezählt und wer wird nicht gezählt. Ich meine, das fand ich schon grandios, dass er dann, sagen wir mal, die Öffentlichkeit dazu aufruft, zu zählen bzw. auszusortieren. Ja? Und das ist in diesem Projekt steckt wieder das, was ich auch versucht habe, hier bei der argentinischen Intervention aufzuzeigen. Damit wird auch die Gewalt eigentlich erscheint wie ein Flash, sagen wir mal, in dieser Aktion, die natürlich damit mit diesen Praktiken einhergeht.
Und es gibt ja in dem Kontext ein wichtiges Buch von Link über Normalismus. Mhm. Also, dass unsere Gesellschaften ja zunehmend genau das, was Sie gesagt haben, über das Zählen, das Quantifizieren, die Identifikation läuft nur noch über die Normalisierung. Ja. Also das ist nur halt der Durchschnitt einer Gesellschaft,
ja,
der als
Norm... Das geht auch noch weiter, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, aber das Zählen nicht nur in Richtung Normalisierung geht, sondern auch in einer Scheinpraktizierung von Demokratie, würde zumindest Rancière sagen. Und ich meine, das hat Schlingensief mit dieser Aktion auf jeden Fall sehr deutlich, kann man gar nicht schon wieder sagen, auch in einem Bild dieser Praktiken gezeigt. Andere Projekte wie das in Afrika, habe ich ähnliche Probleme wie in diesem Projekt, in denen er mit Behinderten gearbeitet hat und so weiter. Aber generell, also ist natürlich Schlingensief schon eine.
Ja, mir ging es jetzt auch nicht nur um Schlingensief, sondern dass man da so strukturelle Affinitäten herstellen kann, halt, bezogen auf das Theater heute generell, dass eben halt in diesem Sinne halt Situationen schaffen.
Ja, und ich meine, deswegen habe ich mir jetzt herausgenommen, was natürlich viel zu vollmundig ist, zu sagen, neue Poetik des Raums. Ich meine, natürlich geht es mir, wenn ich diesen Begriff benutze und mit solchen Kategorien wie Mimesis, Aesthesis und Poesis arbeite, schon um die Frage, die auch gestern Abend noch gestellt wurde, was kann Kunst noch leisten? Wo ist der Interventionsraum von Kunst? Und natürlich ist es so, dass in einer Welt, nicht natürlich, aber ich denke darüber nach, inwieweit in einer Welt, in der auch durch die zunehmende Computerisierung, Vernetzung und so weiter, unsere Auffassung von Raum und Zeit sich ändert und auch die Auffassung von Nachahmung, also von Imitation. Und was das für Konsequenzen wiederum hat für künstlerische Praktiken. Nein, man kann jetzt auch natürlich ganz einfach sagen, Gesellschaft des Spektakels macht es eigentlich quasi immer mehr unmöglich, überhaupt noch künstlerisch und gar theatral zu intervenieren. Insofern habe ich darüber nachgedacht, was es für ästhetische Konstituenzen oder Konstitutivfaktoren oder inwieweit das Verhältnis der ästhetischen Faktoren sich ändert unter diesen Bedingungen, beziehungsweise inwieweit man es darauf anlegen kann, sie zu ändern unter diesen Bedingungen. Also nicht mehr ein Guckgassentheater zu machen, sondern theatral eben in irgendeiner Weise anders in den Raum einzugreifen.
Schon dazu mal reden.
Kurze Anmerkung zu Schlingensief. Wir hatten gestern ja die Diskussion über die Eichbaumoper. Der Titel des Vortrags war das UFO ist gelandet, dieses Afrika-Projekt von Schlingensief. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das geht so ein bisschen in die Problematik dieses Projekts. Müssen wir ein bisschen ähnlich diskutieren, aber dann noch wiederum ganz anders, wie diese Fremdheit einer künstlerischen Intervention in problematischen Nichtzone in Essen. Ja, nur dass dann natürlich diese kulturellen Differenzen, über die wir ja schon gesprochen haben, noch dazukommen. Aber das war nur eine kurze Anmerkung meinerseits. Jetzt leite ich mal gleich weiter.
Ich habe eine Frage, wo ich vorsichtig sein muss, wie ich sie stelle, weil nicht, dass ich missverstanden werde. Und zwar bei diesen Puppen, dieses eine Beispiel, kommt einem natürlich sofort das unsichtbare Theater von Boal in den Kopf. Und ich will gar nicht anmahnen, deswegen sage ich, ich muss vorsichtig sein, dass es nicht erwähnt wurde, sondern ich will umgekehrt die Frage stellen, also unterstellen, dass du das bewusst vermieden hast und würde gerne hören, warum und wo genau der Unterschied ist, vielleicht zu diesem doch problematischen Konzept unsichtbares Theater, was ja diesen didaktischen Verhaltensschulen-Aspekt hat, der jetzt in diesem Projekt ja gar keine Rolle spielte wohl.
Ja, also Webi selbst wurde auch dazu gefragt, inwieweit das nicht also unsichtbares Theater im Sinne von Walser. Und der hatte eben darauf geantwortet, dass es eben nicht darum ging, dass Schauspieler sich verabreden an irgendeinem Ort in der Stadt, eine Szene zu spielen, damit, um eine Reaktion hervorzulocken. Ich meine, der qualitative Unterschied liegt schon allein darin, dass es sich nicht um eine szenische Handlung oder sowas handelt. Erstens und zweitens, eigentlich keine Schauspieler daran beteiligt sind, sondern mit Puppen gearbeitet wird. Das ist in dem Sinne auch eher eine Installation. Und insofern es tatsächlich darum geht, Freiraum damit auch wieder, also dieses Intervall, von dem ich gesprochen habe, herzustellen, durch die Verunsicherung, die eben darüber entsteht, dass man, dass eine Erwartungshaltung erstmal aufgerufen wird, die sich dann nicht bestätigt. Und das ist eine ganz andere ästhetische Strategie als eben diese didaktische, sagen wir mal, Maßnahme von Gewalt. Nun muss man aber dazu sagen, man darf ja nicht vergessen, unter welchen Bedingungen dieses Theater von Boal entstanden ist. Und diese Bedingungen haben sich im Laufe seiner Karriere, will ich jetzt mal sagen, ist ja einer der lateinamerikanischen Theatermacher, der eine der größten Karrieren im Westen gemacht hat, Und innerhalb dieser Karriere haben sich die Bedingungen natürlich von dieser Theaterform losgekoppelt. Und, aber die Bedingungen waren natürlich die der Diktatur in Argentinien. Und da, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation als jetzt in einer postkolonialen oder globalisierten Situation, wie sie jetzt in Buenos Aires vorliegt.
Ja, also mich hat besonders interessiert in deinem Vortrag also die Grenzziehung zwischen dem, was man vielleicht nennen könnte reale Lebensräume und dem, was du ja umschrieben hast mit ästhetischer Intervention oder auch poetischer Intervention. Und ich fand besonders bemerkenswert, dass es ja wohl in beiden Theaterprojekten auch um eine Zitation literarischer Vorlagen gab, also einmal Paradise Lost von Milton und dann hast du später angedeutet, dass es auch Philoktet und so weiter, solche antike Muster gab, die da eine Rolle spielen. Also ich habe mir halt die Frage gestellt, was muss passieren, damit ein realer Lebensraum zum Raum einer politischen Intervention werden kann? Und man könnte vielleicht auf der Grundlage deines Vortrags sagen, es muss vielleicht sozusagen der fiktive oder imaginäre Gehalt, der reale Räume konstituiert, sichtbar gemacht werden. Aber ich frage mich, ob man dann schon am Ende ist und wie man eigentlich diesen Einsatz der Puppen oder den Einsatz der literarischen Zitamente bewertet auf einer abstrakten Ebene, also auf einer Ebene, die es erlauben könnte, diese Interventionsstrategie noch genauer zu beschreiben. Und da wollte ich dich einfach nochmal zu befragen, ob man vielleicht den Begriff der Poetik nochmal stark machen könnte in deinem Sinne und ob du da vielleicht nochmal was präzisierend sagen könntest dazu.
Ja, also ich meine, zum einen sind es ja in dem Sinne nicht ausschließlich politische Interventionen, die einen ganz bestimmten Nutzeneffekt haben. Also ich würde sagen, jetzt ein Nutzeneffekt in dem Sinne, dass eine ganz spezifisch gewünschte Reaktion des Widerstands oder sowas, sagen wir, jetzt damit ausgelöst werden soll. Sondern wenn es darum geht, also von einer Politik der Wahrnehmung zu sprechen, beziehungsweise eben einer Wahrnehmung, die sich erstmal auf der Ebene, also für die Ebene zwischen dem Intelligiblen und dem Sinnlichen verschiebt, indem das Sinnliche eigentlich der erste Impuls ist, sozusagen, wo die Störung stattfindet oder das Intervall einsetzt. Dass da dann tatsächlich, meiner Ansicht nach, wenn es geht um künstlerische Aktionen, die Poetik darin liegt, eben diese Räume insofern auch mit Bildern, die, so wie Bachelard es eigentlich formuliert hat in seiner Poetik des Raumes. Es ist ja wirklich bemerkenswert, wenn man dieses Buch aufschlägt und etwas zur Poetik des Raumes erfahren möchte, dass es eigentlich in erster Linie geht um eine Phänomenologie der Bilder vom Raum, und zwar eine Phänomenologie der Bilder vom Raum, die ausgeht von der Poesie. Das hat, aber seine Idee dabei ist eben, dass er hat diese schönen Begriffe Anklang und Widerhall, also dass die Bilder vom Raum eine Art von Anklang auslösen, der einen Widerhall dann darin hat, dass eine Aktivität der Sprache beziehungsweise eine Aktivität eben auch eines neuen Sehens ausgelöst wird. Und das eben meiner Ansicht nach sowohl bei dieser Puppenaktion als auch bei der anderen Aktion insofern stattgefunden hat, als eben Räume, Orte, auch Zeiten in ihrer Diskontinuität in dieser BR3-Aktion aufgerufen wurden, über diese Szenerien, die am Ufer, auf dem Boden und auf dem entwickelt wurden, die eben diese Art der neuen Verbindung, sagen wir mal, zulassen.
Das bezieht sich auf diese Installation und weniger auf das Theaterstück, aber da habe ich mich jetzt eben gefragt, inwieweit ist denn diese Intervention, diese Puppenintervention, zielt die gar an, ist es eigentlich ein Experiment an Ordnung, ne? Weil am Schluss werden sich ja angeguckt, wie die Leute darauf reagiert, und dann würde ja eigentlich die Zählvariante im Sinne von Messen eigentlich ganz fies auf das Publikum angewendet, ne? Also es ist so ein bisschen gemein rückgefragt, aber die machen da gar keine Poetik des Raumes erstmal, sondern die machen ein Experiment, wo das Publikum vermessen wird, um dann zu gucken, ob ihre Ästhetik eine wirksame ist oder so.
Also er hat ja explizit gesagt, es ist kein soziologisches Experiment, sondern ein ästhetisches Experiment.
Ja, dann halt Ästhetik-Experiment, aber Experimente sind dann wirklich auch von Vermessen.
Also ich würde jetzt mal sagen, ja?
Eigentlich wäre immer was. Ich denke, hier ist jetzt wirklich hilfreich, theaterwissenschaftlich zu sagen, dass mit Helmer Schramm Konzepte entwickelt wurden, in denen sämtliche Formen von Welterfassung unter dem Begriff der Bühnen des Wissens thematisiert wird, in denen also Schnittmengen hergestellt werden zwischen Ästhetik, zwischen wissenschaftlicher Praxis ab dem 17. Jahrhundert, dass es da immer auch um Verteilung und Distribution innerhalb dieser Praktiken geht. Und natürlich ist so eine Performance dann eher überhaupt erstmal der Punkt, ein solches Problem auf solche Überschneidungen, die ja auch unsichtbar gemacht werden, wieder hinzuweisen, also Brüche zu setzen in diesem Verhältnis. Das ist ja eben der Intervall und die ästhetische Erfahrung. Das wäre jetzt, das mir ja, gerade direkt, ja. Dann, das hätte ich vorhin sagen wollen. Und das war das.
Vor allem geht es also geht's jetzt in diesem Experiment wirklich nicht darum, die Publikumsreaktion zu zählen oder eine Statistik aufzustellen, sondern es geht halt in erster Linie darum, eine aus der, aus dem, aus diesem, man kann ja beinahe sagen, heterodoxen Bild heraus auch eine bestimmte Aktivität oder eine Aktion. Also wenn ich darüber spreche, dass es darum geht, darüber nachzudenken, wie man eben Aktion, Ort, Handlung, Ort, Zeit bzw. Aktion und Bewegung zusammendenkt, dann findet da eben eine neue Konstellation statt, an der man interessiert ist. Und natürlich interessiert es die Künstler, inwieweit dann die einzelnen Passanten und dieses Experiment war ja eins, dass genau dieses Verhältnis zwischen Passanten und Bewohnern, wie sie da standen, untersuchen wollte. Weiß ich nicht, ob man da nicht zu weit geht, da in dem Moment von Zählung zu sprechen.
Ich meine das auch eigentlich weder kritisch zu diesem Projekt noch kritisch zu ihren Ausführungen, sondern tatsächlich inwieweit man mal denken muss, dass diese Interventionen nicht nur als reflexives Moment, sondern eben auch als Steuerungsmoment gedacht werden müssen. Und dann eher in einem, deswegen stelle ich das jetzt so besonders negativ aus, und dann eher als Steuerungstechnologie itself zu denken sind.
Ich kann vielleicht eine Frage anknüpfen, weil ich habe mich gefragt, welches das Publikum dieser Aktion ist. Vielleicht kann man die Beantwortung dieser Frage auch zusammenführen. Also auf welche Publika ist das eigentlich gerichtet in Brasilien?
Die brasilianische. Beides. Na gut, ich meine, bei diesem argentinischen Projekt ist das Publikum natürlich völlig zufällig. Es sei denn, also sagen wir mal, nicht Zufall, der da einkalkuliert ist, dass sie halt vorher diese strategischen Plätze in der Stadt untersucht haben und dann eben unter anderem zum Beispiel eine so eine Puppe im reichen Viertel in den Straßen gelegt haben und da hat zum Beispiel ein Hausbesitzer die Polizei gerufen hat und unbedingt wollte, dass das sofort entfernt wird. Also, interessant ist auch noch, dass, weil ich habe ja gesagt, sie haben das in verschiedenen Städten durchgeführt, also auch da dann jeweils diese Untersuchung vorher geleistet. Und es war wohl so, dass in Berlin die einzige Stadt war, wo die Polizei die Aktion unterbrochen hat, also interveniert ist, obwohl die eigentlich vorher angemeldet war. Also das ist vielleicht nochmal eine ganz interessante Anekdote dabei. In dem anderen Fall, also in dem Fall der brasilianischen Truppe, habe ich gesagt, sie haben diese dreijährige Arbeit, auch kulturelle, also Forschungsarbeit, kulturelle Arbeit und so weiter gemacht und haben tatsächlich in diesem Viertel, über das sie sich, also über das sie auch arbeiten wollen, haben auch dort gelebt und gearbeitet. Und viele von den Bewohnern des Viertels sind dann zum Beispiel auch natürlich wieder als Publikum eingeladen worden. Also die haben dann auch für dieses Projekt Gelder bekommen und haben dann damit auch ermöglicht, dass Eintritt für viele Leute umsonst war. Aber natürlich war das ein ganz anderes Publikum, weil es von vornherein ja, begrenzt war und von vornherein natürlich eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sich entschieden haben, da hinzugehen. Also es war jetzt nicht kein zufälliges Passantentum, so kein, ja, so, also insofern muss das Publikum natürlich schon qualitativ unterschiedlich auch hier betrachtet werden.
Ja, Michael, ja, ich habe eine gute Stimme. Michael Moore hat mal... Das Mikrofon hat mich überzeugt. Michael Moore hat eine ähnliche Aktion gemacht, und zwar hat er auch zwei Leichen ausgelegt, und zwar parallel...
Aber echte Leichen?
Nein, Fakes natürlich. Also er provoziert zwar gerne, aber gewisse Grenzen hält er. Und zwar eine irgendwo in der City von New York und eine irgendwo in der Westküste, mhm, und hat in seiner Show The Awful Truth, die man sich unbedingt mal im Internet ansehen sollte oder auf DVD zulegen sollte, da hat er dann so Wettbewerb draus gemacht, wer jetzt wohl als Erster irgendwie, welche Stadt jetzt humaner ist, und hat dann da so ein soziologisches Experiment mehr oder weniger draus gemacht und hat eben auch nachgewiesen, wie egal eigentlich dem Amerikaner erstmal ist, ob da jemand liegt oder nicht. Das nur so als Anekdote dazu.
Ja, ich möchte noch mal sagen, zu deiner Frage, da mit dem soziologischen Experiment und der Zählung. Also ich glaube, das ist auch der Unterschied jetzt zu Ball zum Beispiel, zu dem Theater des Unsichtbaren. Es geht jetzt wirklich nicht um so eine zielstrebige Idee, da jetzt ganz, ganz bestimmte Reaktionen auszulösen und die dann zu vermessen.
Ja. Es gibt einen Street-Art-Künstler, der seit über 5 Jahren so Puppen auslegt. Und was...
was für ein Künstler?
Street-Art-Künstler. Ich glaube, Katrin, das ist doch Mark Jenkins, ne? Ja, genau. Und das Spannende, warum mir das gerade einfällt, wenn es ums Publikum geht, der macht das als Street-Art auf der Straße, aber der macht das auch im Museum. Also zum Beispiel in der großen Street-Art-Ausstellung in Osnabrück 2008. Hm? In Bremen auch, genau. In diesen, ja, Street-Art-Ausstellungen eben, die im Innenraum stattfinden, in Museen dann, werden die Puppen da genauso in die Ecke gelegt. Ich finde das total platt und es funktioniert überhaupt nicht mehr. Katrin, findest du es auch? Ist auch egal, auf jeden Fall. Wäre das vielleicht ein Projekt, wo man ihre Überlegungen eben genau zu diesem Poetikraum, Vorbereitung, Rezeption und so weiter, da könnte man vielleicht in
ja,
diesem Vergleich...
Funktioniert das ja dann gar nicht mehr.
Also für viele Leute, ich meine, der verkauft das und wird überall gezeigt, also für viele Leute wird es funktionieren.
Ich bin leider gestern sehr spät gekommen, aber die habe ich noch mitbekommen. Also natürlich darüber, wie Formen der Störung, will ich jetzt mal sagen, also ich will es jetzt nicht als Widerstand bezeichnen, immer wieder von den Marktmechanismen auch innerhalb der Kunst natürlich aufgesogen werden. Und da würde ich sagen, also gerade in dem Moment, wo wird ja nicht der Raum der Kunst verlassen, sondern wird ja, also findet ja diese Störung der Distribution, Sensible ja gar nicht, also die wird ja gar nicht ausgeführt, findet gar nicht statt.
Ja, das ist eine Wiederaufführung, die dann vielleicht nicht mehr funktioniert. Es war nur so als...
Und natürlich geht es auch, es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, die Form ist es. Also in dem Moment, wo, weiß ich nicht, wo sich noch 20 andere Künstler entscheiden, wow, das ist eine tolle Idee, das machen wir auch. Und das dann zu einer Art tatsächlich doch wieder konsensueller Praxis wird, ist die Funktion oder sagen wir mal dieses Moment der Störung oder des Intervalls natürlich gar nicht mehr gegeben. Also insofern gibt es, glaube ich, da keine eindeutigen Antworten. Man kann das immer nur in der spezifischen Situation sehen, in der das stattfindet.
Also nochmal ganz herzlichen Dank, Kathi Röttger, für diesen wunderbaren Vortrag. Und wir machen jetzt erstmal 10 Minuten bis Viertelstunde Kaffeepause. Wenn der Gong erklingt, wollen wir sie wieder hier haben.